Papa denke gut und mild, doch in der Nacht, da schlägt er wild. Ein harmlos Lächeln, doch so kalt, verbirgt das Grauen und Gewalt.
Im stillen Münsterberg bei Nacht, ein Mann, der leise seine Runde macht. Papa denke, freundlich nennt man ihn, doch tief im Herzen lauert finstre Sinn. Er lädt die Wanderer ins Haus, bietet ihnen Brot und Ruh und Schmaus. Doch wenn die Dunkelheit herniedersinkt, ein böses Werk im Schatten winkt. Papa denke gut und mild, doch in der Nacht, da schlägt er wild. Ein harmlos Lächeln, doch so kalt, verbirgt das Grauen und Gewalt. Jahre ziehen, das Dorf bleibt still, keiner ahnt, was er dort will. Doch wenn die Dämmerung beginnt, das Blut von Papa Denkes Opfern grinst. Nun ruht sein Tun im dunklen Grab, doch sein Geheimnis, es bleibt stark. In Münsterbergs Gassen, leise und bang, klingt noch sein Name wie ein dunkler Gesang. Ruht sein Tun im dunklen Grab, doch sein Geheimnis, es bleibt stark in Münsterbergs Gassen, leise und bang, klingt noch sein Name wie ein dunkler Gesang.
Triggerwarnung. Diese Episode von Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche, enthält detaillierte Beschreibungen von Gewalt, Mord und Kannibalismus, die für manche Zuhörer emotional belastend sein können. Wenn Sie empfindlich auf solche Themen reagieren, ziehen Sie bitte in Erwägung, diese Episode zu überspringen oder mit äußerster Vorsicht anzuhören. Ihre emotionale Sicherheit steht an erster Stelle. Passen Sie auf sich auf. Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Mit Dr. Maximilian von Schattenreich.
Es gibt Geschichten, die im Schatten der Zeit verborgen liegen, so finster und unbegreiflich, dass man kaum glauben mag, sie könnten jemals Wirklichkeit gewesen sein. Geschichten, die selbst die Dunkelheit durchdringen und ein Licht auf die abgründigen Tiefen der menschlichen Seele werfen. Sie sind die Albträume, die sich unter die Haut schleichen. Das Flüstern in der Nacht, das uns an das Böse erinnert, das nicht immer in der Ferne lauert, sondern oft viel näher ist, als wir uns jemals vorstellen könnten. Willkommen bei Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche, dem True Crime Podcast, der Sie in die tiefsten Abgründe der menschlichen Psyche entführt. Mein Name ist Dr. Maximilian von Schattenreich und ich bin Ihr Begleiter auf dieser unheimlichen Reise. Gemeinsam werden wir heute einen der schrecklichsten Serienmörder der deutschen Geschichte ergründen. Einen Mann, der jahrzehntelang in einem kleinen, verschlafenen Städtchen in Schlesien lebte und mordete, ohne jemals auch nur den Hauch eines Verdachts auf sich zu lenken. Karl Denke, ein Name, der den Menschen in Münsterberg einst kaum mehr als ein flüchtiger Gedanke war, ein alter Mann, der in den Gassen des Städtchens umherging, wortkarg, unscheinbar, aber immer bereit, denen zu helfen, die es brauchten. Papa Denke nannte man ihn und es war ein Name, der Geborgenheit und Vertrauen ausstrahlte. Doch wie so oft trügt der Schein und schnell wird aus der vermeintlichen Sicherheit der Schauplatz eines unermesslichen Grauens. Karl Denke führte ein Doppelleben, so grausam und unerklärlich, dass es selbst die erfahrensten Kriminalisten bis heute vor ein Rätsel stellt. In seinem kleinen Haus in der Teichstraße Nummer 10 lauerte das Böse. Hier, in der Abgeschiedenheit seiner bescheidenen Wohnung, verwandelte sich der gütige Papa Denke in eine Bestie, einen Mörder und Kannibalen, dessen Taten so schrecklich waren, dass sie dem kleinen Münsterberg für immer einen Platz in der Geschichte der Verbrechen beschert haben. Stellen Sie sich vor, wie es war, in jenen Tagen zu leben, als Denke sein Unwesen trieb. Einem Fremden, einem Landstreicher oder einem hilflosen Wanderer zu begegnen und ihm in einem Moment der Freundlichkeit eine warme Mahlzeit und ein Dach über dem Kopf anzubieten, nur um ihm im nächsten Augenblick das Leben zu nehmen. Denken Sie an die Einsamkeit dieser Menschen, die in den Fängen eines Mannes wie Denke endeten, während die Welt um sie herum nichts ahnte. In einer Zeit, in der die Schreie nach Hilfe ungehört blieben und das Böse in den Schatten der Nacht verschwand. Heute werden wir nicht nur die Fakten und Beweise untersuchen, die diesen Fall zu einem der abscheulichsten Kapitel in der deutschen Kriminalgeschichte machen. Wir werden auch tief in die Seele dieses Mannes blicken. Versuchen zu verstehen, was ihn antrieb, wie er seine Opfer auswählte und warum er über so viele Jahre hinweg unentdeckt blieb. Wir werden uns die Frage stellen, was geschieht, wenn ein Mensch seine Menschlichkeit verliert und stattdessen einem dunklen Drang folgt, der ihn schließlich zu einem Monster macht. Diese Reise ist nichts für schwache Nerven. Was wir heute enthüllen, wird sie möglicherweise verstören. Es wird Ihnen einen Blick auf die Abgründe gewähren, die sich jenseits der Grenzen des Verstandes erstrecken. Aber es ist eine Reise, die es wert ist, unternommen zu werden, wenn wir verstehen wollen, wie dünn der Schleier ist, der das Alltägliche vom Unvorstellbaren trennt. Also machen Sie es sich bequem, aber seien Sie gewarnt. Dies ist nicht einfach nur eine Geschichte. Dies ist ein Abstieg in die Dunkelheit, eine Erkundung des Bösen, das sich in den verborgensten Ecken der menschlichen Seele verbergen kann. Dies ist die Geschichte von Karl Denke, dem Kannibalen von Münsterberg. Und seine Wahrheit ist düsterer, als sie es sich je hätten träumen lassen. Die Kleinstadt Münsterberg in Schlesien ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Ort, in dem das Leben in geordneten Bahnen verläuft. Hier, in der Mitte Europas, gibt es keine großen Verbrechen, keine dramatischen Geschichten. Die Menschen kennen sich seit Generationen, teilen ihre Freuden und Sorgen und unterstützen einander, wie es in kleinen Gemeinschaften üblich ist. Inmitten dieser beschaulichen Szenerie lebt ein Mann, den die meisten Bewohner als vorbildlichen Nachbarn betrachten. Sein Name ist Karl Denke, ein Mann, der bei vielen schlicht als Papa Denke bekannt ist. Denke, mit seiner ruhigen Art und stets hilfsbereiten Haltung, hat sich über die Jahre den Ruf eines gütigen, fast schon väterlichen Menschen erarbeitet. Die Armen und Obdachlosen der Stadt finden bei ihm nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch ein warmes Essen und einen sicheren Unterschlupf. Viele betrachten ihn als einen Fels in der Brandung, jemanden, der trotz der harten Zeiten für andere da ist. Dieser Mann, der selbst in bescheidenen Verhältnissen lebt, wirkt auf seine Mitmenschen wie ein gütiger Vater, der sich um die Schutzlosen kümmert. Doch hinter dieser Fassade lauert etwas Dunkles, etwas, das niemand in Münsterberg auch nur erahnen konnte. Hinter den unscheinbaren Mauern von Karl Denkes bescheidenem Heim verbirgt sich ein Ort des unaussprechlichen Grauens. Hier, in diesen Räumen, verlieren Menschen auf grausamste Weise ihr Leben. Ihre Schreie verhallen ungehört und ihre Körper verschwinden spurlos, bis auf das, was Denke für seine Zwecke aufbewahrt. Was zunächst wie eine harmlose Routine in einem ruhigen Leben aussieht, entpuppt sich als perfides System des Schreckens. In dieser Episode von Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche, werden wir die wahre Geschichte von Karl Denke enthüllen, dem Mann, der als Papa Denke bekannt war und dessen unscheinbare Existenz eine der grauenvollsten Mordserien der deutschen Geschichte verbarg. Wie konnte ein Mann, der als Säule der Gemeinschaft galt, über Jahre hinweg unbemerkt zu einem Mörder werden, der seine Verbrechen mit einer solch erschreckenden Routine ausführte? Welche dunklen Abgründe verbargen sich in der Seele dieses scheinbar harmlosen Handwerkers? Folgen Sie mir und dieser Podcast-Episode, während wir das Doppelleben eines Mannes aufdecken, der alles andere als der fürsorgliche Vater war, den die Menschen in ihm sahen. Unsere Reise in die düstersten Winkel der menschlichen Natur beginnt hier. Münsterberg, ein verschlafenes Städtchen in Schlesien, steht am Beginn des 20. Jahrhunderts für alles, was man sich unter einem idyllischen Leben in einer Kleinstadt vorstellt. Das Leben verläuft in geordneten Bahnen, geprägt von der Landwirtschaft und kleinen Handwerksbetrieben. Hier kennt man sich, die Gesichter auf der Straße sind vertraut und die Gerüchteküche funktioniert schneller als der nächste Briefverkehr. Doch der Schein trügt, denn unter der Oberfläche brodelt es. Die wirtschaftliche Lage vieler Bürger ist prekär, die soziale Struktur brüchig und die Spannungen innerhalb der Gemeinschaft wachsen. Es sind harte Zeiten und in diesen Zeiten entstehen oft die dunkelsten Geschichten. Karl Denke wurde am 11. Februar im Jahr 1860 in genau diese Welt hineingeboren. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf einem Bauernhof auf, in einer Familie, die, wie so viele in dieser Region, mit den Entbehrungen des Lebens vertraut war. Von außen betrachtet führte Denke ein unauffälliges Leben. Er arbeitete hart, war still und introvertiert und wurde von seinen Mitmenschen kaum wahrgenommen. Doch die soziale Isolation und die wirtschaftlichen Nöte hinterließen tiefe Spuren in seiner Psyche. Er war kein Mann, der auf Konfrontation aus war, aber auch niemand, der sich eng mit anderen verband. Man könnte sagen, dass er schon früh ein Leben der Einsamkeit führte, eine Einsamkeit, die in seiner späteren Entwicklung eine fatale Rolle spielen sollte. In Münsterberg selbst galt Karl Denke als unscheinbar. Er war kein angesehener Bürger, aber auch keiner, der negativ auffiel. Die Menschen kannten ihn, weil er zuverlässig war, stets bereit, kleinere Arbeiten zu übernehmen und hier und da auszuhelfen. Doch es war seine selbst auferlegte Rolle als Helfer der Armen, die ihm den Spitznamen Papa Denke einbrachte. Wer in Not war, konnte auf ihn zählen. Er gab den Bedürftigen Brot, bot ihnen einen Schlafplatz und wirkte damit wie ein Anker in einer von Unsicherheit und Armut geprägten Zeit. Doch auch die Umgebung, in der Karl Denke lebte, trug zu seiner Fähigkeit bei, seine dunkle Seite zu verbergen. In einer Gesellschaft, die von Armut, sozialer Unsicherheit und Misstrauen geprägt war, fielen die Schwachen leicht durch das Raster. Wer verschwand, wurde selten vermisst, und wer arm war, wurde oft übersehen. Es war eine Zeit, in der das Verschwinden eines Menschen nicht unbedingt Fragen aufwarf, schon gar nicht, wenn es sich um jemanden handelte, der ohnehin am Rande der Gesellschaft lebte. Die Frage, die sich heute stellt, ist: Wie konnte ein Mann wie Karl Denke so lange unentdeckt bleiben? War es seine unauffällige Natur, die es ihm ermöglichte, seine Taten zu verschleiern? Oder war es das Umfeld, das ihm in die Hände spielte? Die Antworten auf diese Fragen liegen sowohl in seiner Vergangenheit als auch in der Gesellschaft, die ihn umgab. Für die Bewohner von Münsterberg war Karl Denke, wie bereits dargestellt, ein ruhiger, zurückhaltender Mann, der sich um die Bedürftigen kümmerte. Was niemand ahnte, war, dass dieses scheinbar bescheidene Leben nur eine Fassade für etwas viel Dunkleres war. Hinter dem unscheinbar wirkenden Mann, den alle als Papa Denke kannten, verbarg sich ein skrupelloser Mörder, dessen Taten so grausam und unvorstellbar waren, dass sie bis heute im kriminologischen Gedächtnis fortleben. Es begann schleichend, fast unbemerkt. Denke, der die meiste Zeit in seinem kleinen Haus am Stadtrand verbrachte, bot Reisenden und Obdachlosen, die durch Münsterberg zogen, stets eine warme Mahlzeit und ein Bett für die Nacht. Doch was wie eine freundliche Geste aussah, war in Wirklichkeit der Anfang eines grausamen Schicksals für seine ahnungslosen Opfer. Kaum hatten sie die Schwelle seines Hauses überschritten, waren sie in seinem perfiden Spiel gefangen. Die Methodik, mit der Denke seine Opfer auswählte, war ebenso unauffällig wie erschreckend. Er hielt sich an Menschen, die von der Gesellschaft vergessen wurden. Obdachlose, Wanderarbeiter, Menschen ohne Familie oder Freunde. Sie waren perfekte Ziele für jemanden, der wusste, wie man im Schatten operiert, ohne Aufsehen zu erregen. Nachdem Denke diesen armen Seelen eine Mahlzeit angeboten hatte, führte er sie in die Falle. Er wartete, bis sie am wenigsten damit rechneten, oft während sie schliefen, und dann schlug er brutal und erbarmungslos zu. Denke ging nicht auf Jagd, er lauerte seiner Beute in seiner Wohnung auf, bis diese an seine Türe klopfte. Mit brutaler Präzision ermordete er seine Opfer über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die Art und Weise, wie er ihnen das Leben nahm, zeugt von einer erschreckenden Kälte und Entschlossenheit. Nachdem er seine Opfer überwältigt hatte, strangulierte er sie langsam, genoss dabei offenbar jeden Moment, in dem das Leben aus ihnen wich. Er schien eine diabolische Freude daran zu empfinden, die Kontrolle über das Schicksal dieser Menschen in seinen Händen zu halten. Doch der Tod war nur der Beginn des Grauens. Die Leichen waren für Denke kein Beweis seiner Verbrechen, sondern vielmehr ein Rohstoff, den er mit fast industrieller Präzision verwertete. In einem blutigen Gemetzel zerstückelte er die Körper mit chirurgischer Genauigkeit, zerteilte Muskeln, Knochen und Organe, als hätte er dies tausendfach geübt. Mit einer Säge schälte er das Fleisch von den Knochen, kochte es in großen Kesseln und konservierte es in Gläsern und Fässern mit Salzlake, die er akribisch beschriftete. Jede Fleischkonserve war für ihn nicht nur Nahrung, sondern eine Trophäe, ein grausames Andenken an seine schrecklichen Taten. Was er von den Überresten nicht verwerten konnte, entsorgte er. Die Knochen vergrub er in seinem Garten oder ließ sie in der Kanalisation oder nahegelegenen Teichen verschwinden. Es wird angenommen, dass er Teile der Leichen sogar auf dem örtlichen Markt verkaufte und für Hochzeitsfeiern spendete, getarnt als Schweinefleisch. Es gab nicht nur Hinweise darauf, dass er das Fleisch seiner Opfer selbst verzehrte, wenn er Hunger hatte, was ihn in die düstersten Abgründe des Kannibalismus führte. Der Gedanke, dass der freundliche Nachbar, der hin und wieder Marmelade und eingelegtes Gemüse verkaufte, tatsächlich menschliches Fleisch konservierte und an seine ahnungslosen Mitbürger weitergab, ist kaum zu fassen. Was Denkes Taten so schockierend macht, ist nicht nur die Brutalität, sondern die Kälte und Routine, mit der er sie beging. Er führte penible Listen über seine Opfer, notierte das Brutto- und Netto-Körpergewicht und wie viel Fleisch er von jedem Einzelnen gewinnen konnte. Er führte Buch über seine Vorräte. Es war diese scheinbare Normalität, die das Grauen seiner Verbrechen potenzierte. Denn während die Menschen in Münsterberg ihn als freundlichen Helfer sahen, zeigte er in seiner Wohnung die Fratze eines Mörders, dessen Taten jedes Maß menschlicher Vorstellungskraft sprengten. Und diese Menschenschlachterei übte er mehr als 20 Jahre aus, ohne dass jemand Verdacht schöpfte. Doch wie konnte er über so viele Jahre unbemerkt morden? Vielleicht war es die Anonymität seiner Opfer, die ihm half, seine Taten zu verschleiern. Vielleicht war es seine ruhige, unauffällige Art, die es ihm ermöglichte, ein Doppelleben zu führen. Und vielleicht war es auch die Gesellschaft selbst, die in ihrer Ignoranz und ihrem Desinteresse an den Schwächsten den perfekten Nährboden für ein solches Monster schuf. Fakt ist, Karl Denke war nicht nur ein Mörder. Er war ein Meister der Täuschung, der die Dunkelheit seiner Seele hinter einer Maske der Biederkeit und Gutmütigkeit verbarg. Es war eine kalte Dezembernacht im Jahr 1924, als die Fassade des freundlichen Papa Denke endgültig zerbrach. Was bis dahin als unvorstellbar galt, sollte bald das kleine schlesische Städtchen Münsterberg in seinen Grundfesten erschüttern und die grausame Wahrheit über einen der schlimmsten Serienmörder der deutschen Geschichte ans Licht bringen. Alles begann mit einem Mann, der dem Tod nur knapp entkommen war, einer der wenigen, der die Schwelle von Denkes Haus überschritten und lebend wieder herausgekommen war. Am 21. Dezember zog der Wanderarbeiter und Landstreicher Vinzenz Olivier durch die Straßen von Münsterberg, als er an der Tür des Hauses in der Teichstraße Nummer 10 anklopfte. Ein alter Mann, der unter den Nachbarn als verschroben, aber hilfsbereit galt, öffnete ihm die Tür und bot ihm 20 Pfennige, wenn er ihm bei einem Brief half. Was als harmlose Bitte begann, endete für Olivier in einem Albtraum. Vinzenz Olivier setzte sich an den Küchentisch, um Denkes Worte zu Papier zu bringen, doch bereits die ihm diktierte Anrede.
»Adolf, du fetter Wanst«,
veranlasste Olivier, sich irritiert umzudrehen. Dabei traf ihn plötzlich ein scharfer Schmerz an seiner Schläfe, denn Denke schlug mit einer Spitzhacke auf ihn ein. Der Schlag traf nicht wie beabsichtigt die Kopfmitte seines Opfers, sondern streifte seine Schläfe. Trotz des Schocks und der Benommenheit gelang es Olivier, nach der Hacke zu greifen und sich zu befreien. Blutend und verwirrt rannte er hinaus in den Hof und schrie um Hilfe.
»Ein Verrückter will mich erschlagen!«
Die Nachbarn, die zum verletzten Mann liefen, sahen durch die offene Tür Karl Denke, unkontrolliert zuckend und mit den Zähnen knirschend, wie er sie mit leeren Augen anstarrte. Niemand ahnte, dass Olivier gerade dem Menschenmetzger von Münsterberg entkommen war. Die Polizei war zunächst skeptisch, als Olivier den Angriff meldete. Die Beamten glaubten den Vorwurf gegen einen Mann nicht, der in der Nachbarschaft als ein gutmütiger, alter Sonderling bekannt war, der immer zur Stelle war, wenn man Hilfe benötigte. Statt Denke festzunehmen, wurde Olivier wegen Landstreicherei zu 2 Wochen Arrest verurteilt. Denke schien ungeschoren davonzukommen. Doch die tiefe Wunde an Oliviers Schläfe und die Plausibilität seiner Geschichte ließen beim zuständigen Richter Zweifel aufkommen. Daher ordnete er noch am 22. Dezember 1924 die Verhaftung Karl Denkes an. Die Nachbarn waren entsetzt darüber, dass ein angesehener Bürger wegen der Anschuldigung eines rechtlosen Landstreichers festgenommen wurde. Bevor die Ermittler Denke verhören konnten, nahm dieser sich in der Nacht zum 23. Dezember jedoch selbst das Leben. In seiner Zelle strangulierte er sich mit einem Taschentuch und einer Schnur. Mit Denkes Tod schien die Wahrheit über seine Taten für immer verborgen zu bleiben. Bei der Durchsuchung seines Hauses, das den Ermittlern zunächst nur als unscheinbare, verwahrloste Unterkunft erschien, machten sie eine schockierende Entdeckung. Unter den Dielen und in seinem Bett fanden sie Blutspuren. Im Haus entdeckten sie Vorräte von eingepökeltem Fleisch, das Denke fein säuberlich in Salzlake konserviert hatte. Die Ermittler aus dem nahegelegenen Breslau, die hinzugezogen wurden, stießen im Gartenschuppen auf 420 Zähne und 480 Knochenstücke, die Denke mit einer erschreckenden Sorgfalt sortiert hatte. Zudem fanden sie Hautstücke, die Denke zu Hosenträgern und Schnüren verarbeitet hatte. Gegenstände, die Denke gelegentlich auf dem Markt in Breslau verkauft hatte. Doch der wohl verstörendste Fund war Denkes Notizbuch, in dem er akribisch jede Tötung mit Namen, Datum und dem Gewicht des gewonnenen Fleisches dokumentiert hatte. Es offenbarte, dass Denke seit über 20 Jahren gemordet hatte. Insgesamt 30 Menschen, meist Männer über 40 Jahre, hatte er seit 1903 ermordet, geschlachtet und verzehrt. Die Öffentlichkeit, die zuvor von Papa Denke gesprochen hatte, nannte ihn nun den Kannibalen von Münsterberg oder den schlesischen Hamann, in Anspielung auf Fritz Hamann, der kurz zuvor in Hannover für seine Verbrechen verurteilt worden war. Die Entdeckungen ließen die Menschen sprachlos zurück und stellten die Frage in den Raum, wie ein solcher Mörder über 2 Jahrzehnte unentdeckt bleiben konnte. Die Antwort lag in der Unauffälligkeit von Denkes Opfern, Reisende, Landstreicher, Menschen, deren Verschwinden erst Tage oder gar Monate später bemerkt wurde. Denke hatte es verstanden, im Schatten der Gesellschaft zu agieren und seine mörderischen Taten hinter einer Fassade der Hilfsbereitschaft und Harmlosigkeit zu verbergen. Die Ermittlungen, die nach der schockierenden Entdeckung von Karl Denkes Verbrechen begannen, brachten Beweise ans Licht, die selbst die erfahrensten Polizisten und Gerichtsmediziner erschütterten. Der Fall des Kannibalen von Münsterberg entfaltete sich als ein makabres Puzzle, dessen Teile das Bild eines Mannes zeichneten, der über 2 Jahrzehnte hinweg unbemerkt seine mörderischen Taten verübte. Die Beweise, die die Polizei in Denkes Haus fand, waren eindeutig und zugleich verstörend. Das Notizbuch, das die Ermittler entdeckten, erwies sich als zentrales Beweisstück. Mit einer Präzision, die an buchhalterische Akribie grenzte, hatte Denke jede Tötung dokumentiert. Neben den Namen seiner Opfer fanden sich auch die Daten der Taten und das Gewicht des Fleisches, das er von ihnen gewonnen hatte. Diese detaillierten Aufzeichnungen offenbarten das wahre Ausmaß seiner Verbrechen. 30 Menschen hatte Denke seit 1903 ermordet, zerstückelt und teilweise verzehrt. Diese Zahlen zeugen nicht nur von der Kälte und Brutalität seiner Taten, sondern auch von einer methodischen Vorgehensweise, die tief in der Psyche eines Mannes verwurzelt war, der jegliche menschliche Empathie verloren hatte. Besonders verstörend war die Entdeckung der konservierten Fleischvorräte, die Denke in Salzlake aufbewahrt hatte. Diese Gläser und Fässer, die direkt neben seinem Bett standen, symbolisierten die abscheuliche Nähe seiner mörderischen Taten zu seinem alltäglichen Leben. Wann immer er Hunger hatte, griff er hinein, um sich ein Stück Fleisch seiner Opfer zu nehmen. Diese Praxis war kein Akt des Überlebens, sondern Ausdruck eines tief verwurzelten Kannibalismus, der weit über das hinausging, was die meisten Serienmörder jemals taten. Karl Denke aß nicht nur das Fleisch seiner Opfer, er lebte buchstäblich von ihnen. Die Ermittler fanden darüber hinaus eine Sammlung von Knochen, Zähnen und Haut in seinem Haus und im angrenzenden Gartenschuppen. Die Knochen, sorgfältig gereinigt und sortiert, zeugten von der intensiven Beschäftigung Denkes mit den Überresten seiner Opfer. Es war, als hätte er jeden Teil seiner Opfer als wertvoll betrachtet und auf seine Weise verwertet. Die Haut der Opfer nutzte er, um Hosenträger und Schnüre herzustellen. Diese scheinbar alltäglichen Gegenstände, die aus menschlicher Haut gefertigt wurden, veranschaulichen die absolute Entmenschlichung, die Denke seinen Opfern antat. Die Ermittler standen vor der schwierigen Aufgabe, die genaue Zahl der Opfer zu bestimmen und die Umstände ihrer Tode zu rekonstruieren. Doch in einer Zeit, in der forensische Methoden noch wenig ausgeprägt waren, war es eine schier unmögliche Aufgabe, die lückenlosen Details zu erfassen. Dennoch war klar, dass Karl Denke systematisch und mit einer erschreckenden Routine mordete, ohne jemals Verdacht zu erregen. Die Tatsache, dass seine Opfer oft aus den schwächsten Schichten der Gesellschaft stammten, Reisende, Landstreicher, fahrende Handwerker, trug dazu bei, dass ihr Verschwinden kaum bemerkt wurde. Die Wahrheit hinter Denkes Taten bleibt bis heute in vielen Aspekten ein Rätsel, ebenso wie sein Motiv. Warum ein Mann, der als friedfertiger, gutmütiger alter Sonderling bekannt war, zu einem der schlimmsten Serienmörder Deutschlands wurde, lässt sich nur mutmaßen. Perversion oder Paraphilie, niemand weiß, woher der ewige Zwang zum Menschenfressen stammte. So bleibt der Fall Karl Denke ein schauriges Beispiel für das Unerklärliche im Menschen. Die Beweise sprechen eine klare Sprache, doch die Wahrheit hinter den Taten bleibt ein düsteres Geheimnis, das Denke mit in sein Grab genommen hat. Seine Verbrechen zeigen, wie tief die menschliche Psyche sinken kann, wenn sie den Bezug zur Realität und zur Moral verliert. Die exakte Zahl seiner Opfer und die genauen Abläufe seiner Morde werden vielleicht niemals vollständig aufgeklärt werden. Doch eines ist sicher: Karl Denke wird für immer als der Kannibale von Münsterberg in die Geschichte eingehen. Ein Mann, dessen Name das Grauen selbst verkörpert. In der Psychologie gibt es Fälle, die so komplex und verstörend sind, dass sie selbst die erfahrensten Experten herausfordern. Karl Denke ist einer dieser Fälle. Um den inneren Antrieb hinter seinen Taten zu verstehen, lade ich Sie ein, mit mir in ein fiktives, aber auf realen Fakten basierendes Gespräch mit Karl Denke einzutauchen. Durch dieses Gespräch wollen wir tiefer in die Abgründe einer Seele blicken, die von einer unvorstellbaren Dunkelheit erfüllt war. Karl Denke, Sie lebten viele Jahre in Münsterberg als unauffälliger Bürger. Die Menschen kannten Sie als Papa Denke, einen hilfsbereiten und gütigen Mann, doch hinter dieser Fassade verbargen sich entsetzliche Geheimnisse. Erzählen Sie mir, was in Ihnen vorging, wenn Sie Ihren Opfern begegneten.
Die Menschen, die zu mir kamen, waren wie Schatten. Sie hatten keinen Platz in dieser Welt. Sie wurden übersehen, vergessen. Ich habe ihnen etwas gegeben, das sie sonst nie gehabt hätten. Bedeutung. In meinen Händen wurden sie nützlich. Sie wurden Teil von etwas Größerem. Ich konnte etwas aus ihnen machen, das über ihre unbedeutende Existenz hinausging.
Was empfanden Sie, wenn Sie diese Menschen töteten und ihre Leichen verwerteten? War es für Sie ein notwendiger Akt oder verspürten Sie dabei eine gewisse Befriedigung?
Es war eine Arbeit, die getan werden musste. Sie waren nichts weiter als Rohmaterial. Fleisch, das gegessen werden konnte. Knochen, die man zerschlagen und verstreuen konnte. Wenn ich sie zerstückelte, war es, als würde ich eine Aufgabe erledigen, die Ordnung in das Chaos bringt. Es gab mir ein Gefühl der Kontrolle, das ich in meinem Leben sonst nicht kannte.
Sie führten akribische Listen über ihre Opfer, notierten die Menge an Fleisch, die sie von ihnen gewannen. Diese Buchführung zeigt eine erschreckende Routine. Wie wichtig war Ihnen diese Ordnung?
Ordnung war alles. Das Chaos, das sie in die Welt brachten, musste beseitigt werden. Jeder Eintrag in meinem Buch war ein Sieg über das Chaos. Es war meine Art, Kontrolle über das Unkontrollierbare zu erlangen. Die Listen gaben mir das Gefühl, dass ich über etwas herrschte, dass ich Macht hatte, die mir sonst verwehrt blieb.
Glauben Sie, dass Ihre Taten auf traumatische Erlebnisse in Ihrer Kindheit zurückzuführen sind? Gab es etwas, das Sie geprägt hat und diese dunklen Impulse in Ihnen weckte?
Meine Kindheit war hart, das stimmt. Es war eine Welt, in der man schnell lernte, dass Schwäche bestraft wird. Vielleicht war es das, was mich gelehrt hat, dass man stark sein muss, dass man Kontrolle haben muss. Aber ob das der Grund war, warum ich tat, was ich tat? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was zählt, ist, dass ich stark war, dass ich die Kontrolle hatte.
Es gibt Theorien, dass Sie unter einer schweren psychischen Störung litten, die Sie von der Realität entfremdete. Was würden Sie dazu sagen?
Ich war nicht wahnsinnig, wenn Sie das meinen. Ich wusste genau, was ich tat. Es war kein Wahn. Es war eine Notwendigkeit. Diese Menschen. Sie hatten keinen Platz in dieser Welt. Ich habe ihnen einen Zweck gegeben, auch wenn es ein grausamer war. Das war meine Realität.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch diese Frage stellen. Hatten Sie jemals das Gefühl von Reue oder Schuld für Ihre Taten?
Reue, Schuld, das sind Worte, die auf jene zutreffen, die glauben, etwas Falsches getan zu haben. Ich tat, was ich tun musste. Diese Menschen wären sowieso vergessen worden. Ich habe ihnen das erspart.
Nach diesem Einblick in die Gedankenwelt von Karl Denke drängt sich eine zentrale Frage auf. Was war er? Ein Monster? Ein Produkt seiner Zeit? Oder das Resultat einer schleichenden psychischen Krankheit, die ihn nach und nach in den Wahnsinn trieb? Wenn wir Karl Denke unter dem psychologischen Mikroskop betrachten, fallen mehrere Merkmale auf, die für seine Taten charakteristisch sind. Zunächst einmal die klare Abwesenheit von Empathie. Denke sah seine Opfer nicht als Menschen, sondern als Rohmaterial. Eine erschreckende Entmenschlichung, die typisch für psychopathische Persönlichkeiten ist. Psychopathie, wie sie bei Denke vermutet werden kann, zeichnet sich durch emotionale Kälte, ein mangelndes Gewissen und die Fähigkeit aus, grausame Handlungen ohne Reue oder Schuld zu begehen. Denke zeigte all diese Merkmale in verstörender Deutlichkeit. Doch es gibt weitere Ebenen, die wir berücksichtigen müssen. Denke lebte in einer Zeit großer sozialer Umwälzungen. In einer Welt, die ihn vielleicht als unbedeutend und marginalisiert empfand. Seine akribische Buchführung und die methodische Verarbeitung der Leichen könnten als Versuche interpretiert werden, Kontrolle in einer Welt zu erlangen, die ihm diese Kontrolle verwehrte. Ordnung war für ihn kein Mittel, sondern das Ziel. Eine perverse Form von Selbstbestätigung, die ihn über die chaotische Realität erhob. Die Frage nach möglichen Traumata in seiner Kindheit ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Wenn Denke tatsächlich eine strenge, möglicherweise gewalttätige Erziehung durchlief, könnte dies eine Rolle bei der Entwicklung seiner späteren Gewaltbereitschaft gespielt haben. Frühe Traumata können oft zu tief sitzenden Persönlichkeitsstörungen führen, die sich in späteren Jahren auf zerstörerische Weise manifestieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit einer schweren psychischen Störung. Denkbar ist, dass er unter einer dissoziativen Störung litt, die ihn von der Realität entfremdete und es ihm ermöglichte, seine Taten zu rationalisieren und fortzusetzen, ohne die moralischen Implikationen zu erfassen. Die Tatsache, dass er seine Taten als Notwendigkeit betrachtete, könnte auf einen tiefen inneren Konflikt hindeuten, der ihn in eine verzerrte Sichtweise der Realität drängte. Letztlich bleibt Karl Denke ein Rätsel, dessen Lösung vermutlich für immer unvollständig bleiben wird. Was jedoch sicher ist, ist, dass er nicht nur ein Produkt seiner Zeit oder seiner Umstände war, seine Verbrechen waren das Ergebnis einer zutiefst gestörten Psyche, in der Macht, Kontrolle und die Entmenschlichung seiner Opfer eine erschreckende Symbiose einging. Der Fall Karl Denke bleibt ein faszinierender, wenn auch zutiefst verstörender Fall. Ein Mahnmal, das vor der Dunkelheit warnt, die in den verborgensten Winkeln der menschlichen Seele lauern kann. Karl Denke mag als einer der grausamsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte in Erinnerung bleiben, aber er ist bei weitem nicht der Einzige, der seine Opfer nicht nur tötete, sondern auch auf verstörende Weise verwertete. Sein Fall lässt sich weltweit in eine Reihe von Serienmördern einordnen, die auf ähnliche Weise vorgingen. Bei jedem von ihnen gibt es Unterschiede, die faszinierende Einblicke in ihre Psychen offenbaren. Ein erster Vergleich drängt sich mit Ed Gein auf, einem amerikanischen Serienmörder, der in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in Wisconsin seine Taten beging. Gein lebte, genau wie Denke, isoliert und zurückgezogen, während er im Geheimen Leichen ausgrub und ihre Körperteile für verschiedene makabre Zwecke verwendete. Er stellte Möbel, Kleidung und Masken aus der Haut seiner Opfer her, was ihn in die amerikanische Kriminalgeschichte als The Butcher of Plainfield eingehen ließ. Während Ed Gein hauptsächlich Leichen schändete und nur wenige Morde beging, teilte er mit Denke die gleiche unheimliche Fähigkeit, seine Opfer zu entmenschlichen und ihre Körper als bloße Objekte zu betrachten, die er nach Belieben verwerten konnte. Doch wo Karl Denke aus pragmatischen Gründen handelte, indem er das Fleisch seiner Opfer aß und konservierte, trieb Ed Gein eine krankhafte Faszination an, die stark mit seiner komplizierten Beziehung zu seiner dominanten Mutter verwoben war. Ein weiterer Fall, der Parallelen zu Denke aufweist, ist jener von Andrei Chikatilo, dem Schlächter von Rostow. In den 80er Jahren verbreitete Chikatilo in der Sowjetunion Angst und Schrecken, indem er über 50 Menschen, hauptsächlich Kinder und Jugendliche, auf brutale Weise ermordete und verstümmelte. Chikatilo hatte, ähnlich wie Denke, eine gestörte Beziehung zur Gewalt und sah seine Opfer als Mittel zur Befriedigung seiner eigenen dunklen Triebe. Chikatilo verstümmelte die Leichen seiner Opfer nicht nur, sondern konsumierte auch Teile von ihnen, was auf eine ähnliche kannibalistische Tendenz hindeutet. Doch während Chikatilos Motive stark von einer perversen sexuellen Befriedigung geprägt waren, scheint Denkes Antrieb eher aus einer kalten, methodischen Rationalisierung und der Suche nach Kontrolle und Ordnung entstanden zu sein. Wenn wir nun Serienmörder suchen, die in Deutschland ähnliche Verbrechen begangen haben, drängt sich der Vergleich mit Joachim Kroll auf, dem Menschenfresser von Duisburg, dessen Taten wir bereits in Episode 3 dieses Podcasts gemeinsam mit Anna Berger ausführlich diskutiert haben. Wie Denke wählte Kroll seine Opfer sorgfältig aus, meist Frauen und Kinder, die er über mehrere Jahrzehnte hinweg tötete, zerstückelte und teilweise aß. Krolls Vorgehen, insbesondere sein Kannibalismus, erinnert in erschreckender Weise an Denke, doch ihre Motive unterscheiden sich. Während Denke seine Taten mit einer kühlen Rationalität durchführte, die stark von einer Idee der Verwertung und Kontrolle geprägt war, handelte Kroll eher aus einem tief verwurzelten sexuellen Sadismus heraus. Er gestand, seine Opfer nicht nur getötet, sondern auch aus sexuellem Verlangen heraus verzehrt zu haben. In diesem Sinne war Krolls Kannibalismus ein Akt der Machtausübung und der ultimativen Erniedrigung seiner Opfer, während Denkes Handlungen von einer fast geschäftsmäßigen Kälte durchzogen waren. Beide Männer teilten jedoch eine bemerkenswerte Fähigkeit, über Jahre hinweg unbemerkt zu morden. Ihre unauffälligen Lebensweisen und die Wahl von Opfern, die oft am Rande der Gesellschaft standen, ermöglichten es ihnen, im Schatten zu agieren und ihre mörderischen Taten über lange Zeiträume hinweg fortzusetzen. In beiden Fällen trugen ihre unscheinbaren Fassaden und die gesellschaftliche Ignoranz gegenüber den Schwächsten dazu bei, dass sie so lange unentdeckt bleiben konnten. Der Vergleich zwischen Denke und Kroll zeigt auf, wie tief die menschliche Psyche in den Abgrund blicken kann. Während ihre spezifischen Motive und Vorgehensweisen unterschiedlich waren, teilen sie doch das gemeinsame Schicksal als Beispiele für das unvorstellbare Böse, das in scheinbar gewöhnlichen Menschen schlummern kann. Ihre Verbrechen sind ein düsterer Beleg dafür, dass Monster nicht immer sofort als solche erkennbar sind. Oft tragen sie die Masken scheinbar normaler Menschen, die inmitten der Gesellschaft leben, bis die Fassade schließlich zerbricht und so das wahre Gesicht des Grauens offenbart wird. Karl Denke, ein Name, der für die Bewohner von Münsterberg einst mit väterlicher Hilfsbereitschaft assoziiert wurde, hat sich durch die dunklen Enthüllungen seiner Taten in ein Synonym für das unvorstellbar Böse verwandelt. Sein Fall beweist, dass das wahre Grauen oft hinter den alltäglichsten Fassaden lauert und dass selbst die unscheinbarsten Menschen Abgründe in sich tragen können, die wir nie erahnt hätten. Wir haben in dieser Episode versucht, die Psyche eines Mannes zu ergründen, dessen Taten jenseits dessen liegen, was die meisten von uns begreifen können. Die Aufarbeitung, Analysen und Vergleiche haben uns gezeigt, dass Karl Denke nicht nur ein Produkt seiner Zeit war, sondern ein Beispiel dafür, wie tief ein Mensch sinken kann, wenn er die Verbindung zur Menschlichkeit verliert. Sein Fall bleibt bis heute einer der schockierendsten in der deutschen Kriminalgeschichte. Ein düsteres Kapitel, das uns ermahnt, wachsam zu bleiben und die Anzeichen des Bösen zu erkennen, bevor es zu spät ist. Aber auch wenn wir nun das Kapitel über Karl Denke schließen, ist unsere Reise in die Abgründe der menschlichen Natur noch lange nicht zu Ende. In der nächsten Episode von Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche, werden wir uns mit einem neuen Fall beschäftigen, der die Grenzen des Vorstellbaren sprengt und uns das Blut in den Adern gefrieren lässt. Seien Sie gespannt, wem wir im Dunkeln begegnen. Bis dahin danke ich Ihnen, dass Sie diese düstere Reise gemeinsam mit mir unternommen haben. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast und teilen Sie ihn mit Freunden, die ebenfalls eine Vorliebe für True Crime und die Erforschung der dunklen Seiten der menschlichen Psyche haben. Vergessen Sie nicht, mir Ihre Gedanken und Kommentare zu hinterlassen. Ich schätze Ihre Meinung und freue mich, von Ihnen zu hören. Bleiben Sie wachsam und neugierig. Bis zur nächsten Episode von Jenseits der Beweise, Schattenreichs Spurensuche. Passen Sie gut auf sich auf. Ihr Dr. Maximilian von Schattenreich.
Jenseits der Beweise. Schattenreichs Spurensuche. Der True Crime Podcast. Jetzt abonnieren.